Deutschlandfunk.
Für Betty ist das, was an der deutsch-belgischen Grenze gerade passiert, unfassbar.
Der Begriff Apokalypse fällt in den letzten Tagen immer wieder und so fühlt sich das auch an.
Die Brände im Naturschutzgebiet Hohes Venn und im nicht weit entfernten Hürtgenwald, die haben in den vergangenen Tagen ihr Leben bestimmt.
Es ist tagsüber fast dunkel geworden mit so einem Tiefrot, die Sonne war über Stunden weg.
Wie gehen Menschen wie Betty in den Brandgebieten gerade mit der Situation um? Und was könnte ein neuer Vorstoß der SPD für mehr Hitzeschutz und Klimaanpassung verändern? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Darauf schauen wir in diesem Podcast. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Dienstag, der 18. August. Ohne Natur, ohne Wald geht's für sie nicht.
Ich würde sagen, mein Leben ist Natur. Also ich bin sehr naturverbunden.
Das ist Betty.
Ich bin Wildnispädagogin und leite die Personalabteilung von einem Green-Tech-Unternehmen.
Betty lebt in Rötchen. Das ist eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, direkt an der belgischen Grenze.
Ich wohne tatsächlich erst seit 2,5 Jahren in der Gegend. Und ich war vorher Nomadin und habe einfach gedacht, ich war mal da, wo es mir gefallen hat. Und dann habe ich mich aber in die Natur da so verliebt, dass ich sofort wusste, dass ich bleiben will. Und verbringe den großen Teil im Fenn und in den Wäldern dort. Und fühle mich damit ja, einfach sehr, sehr, sehr verbunden. So, das ist mit meiner Lieblingsnatur auf der Welt.
Betty bringt Menschen als Wildnispädagogin die Natur näher. Klärt über Wildpflanzen auf, zeigt anderen, wie man Tierspuren liest. Und in ihrem absoluten Lieblingsort, da brennt es gerade. Bettys Wohnort Rötchen liegt sogar zwischen zwei Brandherden, also dem im Hürtgenwald und dem im Hohen Venn. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen da seit Tagen gegen die Feuer. Im Naturschutzgebiet Hohes Venn sind mehr als 3000 Hektar Moorlandschaft betroffen. Das sind rund 4200 Fußballfelder. Das ist also eine riesige Fläche. Und es ist jetzt schon der größte Brand in der Geschichte Belgiens. Wenn man das quasi live miterlebt, was macht das mit einem, wenn man so naturverbunden ist?
Ja, das ist ganz schlimm. Ich habe am Freitagmittag relativ zügig, nachdem das Feuer ausgebrochen ist und bevor das, glaube ich, auch in den Medien war, davon erfahren, weil meine Nachbarin in der Facebook-Gruppe ein Foto von unserem Waldrand gepostet hat, wo eine Rauchwolke war. Und ich war gerade am Ruhrsee und bin nach Hause gefahren dann. Und bin zwischen den beiden Rauchwolken vom Hürtgenwald und dann dem Fennfeuer heimgefahren und habe geschrien und geweint im Auto, weil das mich so traurig macht. Weil wenn man so ein bisschen ein Feingefühl hat für die Natur, auch in den letzten Wochen und Monaten schon, dann war mir sofort klar, es ist so trocken, das wird eine Katastrophe.
Wie hast du dich dann vorbereitet oder wie bist du vorgegangen? Du hast gesehen, die Bilder ja auch gesehen, es gab auch Evakuierungen. Was hast du gemacht, als du dann wieder zu Hause warst?
Ja, ich habe mir zu Hause erstmal so einen Überblick verschafft, ne? Wo ist das Feuer dann genau? Mhm. Weil ich hatte dann, als ich zu Hause war, erst gesehen, dass es wirklich nah zu sein scheint. Weil das Fenn ist groß, ne? Das sind, ich glaube, 72.000 Hektar. Ne? Das heißt, wenn es im Fenn brennt, dann ist schlimm genug. Aber wie nah ist es an mir zu Hause? Und dann habe ich festgestellt, dass es schon recht nah ist. Und am Freitagabend habe ich aber dann so einen Notfallkoffer gepackt, ne? Mit meinem Reisepass, mit meiner Geburtsurkunde, ein paar wichtigen Fotos und Unterlagen, um im Notfall evakuiert werden zu können, ja.
Und die Sachen hast du dann ins Auto gepackt oder hast du in eine Tasche gepackt, neben die Tür gestellt oder wie?
Erstmal in eine Tasche gepackt, aber dann am Samstag habe ich mein Auto gepackt, weil ich ja auch gerade auf einem Festival bin. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich ja einfach direkt mit gepacktem Auto losfahren, sollte es den Notfall geben. Und die Situation wurde ja auch immer brenzliger. Sobald dieser Brand auf einen Wald übergehen würde, wäre die Gefahr auch für mich in Rötchen deutlich größer.
Das heißt, du hast wirklich, also sprichwörtlich auf gepackten Koffern so gesessen, warst bereit. Wie ist das dann für dich gewesen, als du zu Hause warst und du wusstest, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt evakuiert werde, wie es weitergeht so? Lenkt man sich ab? Was macht man zu Hause?
Ja, das ist ganz erstaunlich. Ich war gar nicht panisch, sondern es ist so bedrückend, ängstlich, ne? Also auch wenn man einkaufen geht zum Beispiel, habe ich Menschen auf der Straße weinen gesehen, niemand lacht mehr. Es ist alles so ganz, ganz, ganz bedrückend. Und am ersten Tag guckt man irgendwie nochmal so alle 20 Minuten in den Live-Ticker. Hm. Und am zweiten Tag war es einfach so, ne, wenn es dann plötzlich wieder krass nach Rauch gestunken hat, dann macht man halt die Fenster zu. Wenn die Sirenen zu laut waren, habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt, um einfach weiterzumachen. Weil das Komische war ja, war ich ja in Sicherheit und dann geht das Leben weiter. Also man muss weiter essen, man putzt weiter seine Küche, man macht weiter andere Dinge.
Ja.
Das ist eine ganz, ganz seltsame Situation.
Du hast es gerochen, du hast die Sirenen gehört und so. Das war schon trotzdem ja auch irgendwie nah, ne?
Ja, also es war super akut. Also zwischendurch ist es tagsüber fast Nacht, also dunkel geworden mit so einem Tiefrot. Die Sonne war über Stunden weg. Und am Sonntagabend, als Kalter Herberg evakuiert wurde, kamen ja aus der ganzen Region Aachen Feuerwehrleute. Und dann war über 4-5 Stunden ununterbrochen mehrere Sirenen, Helikopter, Panzer, die durch den Ort gefahren sind. Also es ist einfach sehr bedrohlich, ja.
Jetzt bist du gestern erstmal weggefahren, bist auf ein Festival gefahren. Wie schwer ist dir das gefallen, dein Zuhause zu verlassen? Oder warst du froh?
Nee, ich war nicht froh. Es hat sich komischerweise so angefühlt, als würde ich irgendwen oder irgendwas im Stich lassen. Und ich weiß, dass das irgendwie Quatsch ist. Ich kann nichts tun, aber vom Gefühl ist es so, als würde ich irgendwen im Stich lassen. Und natürlich auch der Gedanke, ich habe dann meinen Koffer mitgenommen und den bei einer Freundin in Köln gelassen. Der Gedanke, dass es eine Realität gibt, ja, dass mein Zuhause nicht mehr da ist, wenn ich zurückkomme. Das ist natürlich auch ein Teil.
Regen hat heute, also Dienstag, zumindest für etwas Entspannung gesorgt. In Hürtgenwald ist das Feuer soweit unter Kontrolle. Es gibt nur noch einzelne Glutnester. Bei den deutlich größeren Bränden im Hohen Venn, da hat der Regen auch geholfen. Aber da sind immer noch hunderte Einsatzkräfte dabei, die Brandherde unter Kontrolle zu bringen. Und weil die Glutnester so tief im Boden liegen, dürfte es Wochen oder sogar Monate dauern, das alles komplett zu löschen. Und dieser unfassbar heiße und trockene Sommer mit jetzt schon mehr als 12.000 Hitzetoten in Deutschland, mit Waldbränden in mehreren Bundesländern und im Grenzgebiet, der scheint auch was in der Politik zu bewegen. Die von der SPD geführten Ministerien haben am Wochenende einen Aktionsplan vorgelegt für mehr Hitzeschutz in Deutschland.
Dass wir das zu einer Gemeinschaftsaufgabe zwischen den Kommunen, den Ländern und dem Bund machen. Dass wir jetzt auch Förderprogramme auf den Weg bringen, wie zum Beispiel Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser besser ausgestattet werden können mit Klimaanlagen.
Das sagt SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil. Es geht im Kern darum, Klimaanpassung und Naturschutz quasi zur Chefsache zu machen. Bundesländer und Kommunen müssten sich nicht nur selber kümmern, sondern der Bund wäre auch zuständig. Er würde Vorgaben machen und auch Geld geben. Dafür müsste man allerdings das Grundgesetz ändern. Und das alles kann sie uns genauer einordnen.
Ich bin Katharina Thoms und ich bin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks für die Themen Umwelt, Klima und Energie und auch Landwirtschaft zuständig.
Jetzt fordert die SPD diese Gemeinschaftsaufgabe des Bundes. Aber es soll ja auch ein Sofortprogramm geben, richtig?
Genau, also weil man ja gesagt hat, okay, da hängt eine Grundgesetzänderung dran, da müsste man ja dann auch nochmal ein extra Gesetz machen, wo man ranschreibt, okay, wie gestalten wir das Ganze jetzt aus? Mhm. Also das dauert, auch selbst wenn sich alle einig wären, würde das dauern. Und deswegen hat man gesagt, okay, bis dahin machen wir verschiedene Dinge. Ein Sofortprogramm würde bedeuten, wir bündeln jetzt erstmal alles, was wir gerade schon machen, denn es ist ja nicht nichts. Nur die Sachen, die der Bund gerade schon fördern kann, da gibt es viele verschiedene Programme im Baubereich für Kommunen, die so Klimaanpassungsmanager einstellen oder auch für soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime kann der durchaus Geld geben, aber das sind dann oft so Modellprojekte und da muss
die
man immer
begrenzte
so
Laufzeit haben, die, muss genau, man wieder Gelder gucken.
Jeder Haushalt neu verhandelt, ja. Zum Beispiel das aktuelle, da gibt es schon gar kein Geld mehr seit einem halben Jahr so. Also ne, das sind so Dinge, dass man das besser aufeinander abstimmt und das dann so nach vorne schiebt nochmal und man will auch zum Beispiel einen nationalen Hitzeaktionsplan mit Fokus auf Gesundheit, weil klar, die Leute, die da am meisten drunter leiden, sind halt eben ältere Menschen, Kinder und Jugendliche oder Menschen mit Vorerkrankungen.
Das würde dann zum Beispiel bedeuten, mehr Klimaanlagen in Krankenhäusern, Altenzentren, also Klimaanpassungsmaßnahmen.
Genau, also die Klimaanlagen sind ja immer auch ein schöner Streitpunkt. Ja. Ja, auch Klimaanlagen wären damit drin, aber man kann ja ganz viel machen. Also Städte begrünen, man kann verschatten, auch wenn man jetzt konkret an bestimmte Häuser oder ja so Betonbauten denkt, ne, wo dann so die Sonne drauf knallt und man weiß eigentlich gar nicht, wo ist der nächste Baum, wo kann ich mich mal hier in Schatten stellen. Wirklich so ganz banale Dinge, auch so Wassersprühanlagen, was man irgendwie aus Südeuropa schon ein bisschen besser kennt. Solche Dinge auch, ja, wie man Wasser in einer Stadt, in einem Ort halten kann, damit alles feuchter ist, damit es mehr Grün gibt, damit mehr Bäume wachsen, Bäume pflanzen. Also es gibt unendlich viele, die Liste ist ewig lang, was man da machen kann und dass man das so ein bisschen konzertierter angeht.
Und man muss aber einmal festhalten, es geht da wirklich jetzt in diesen Vorschlägen von der SPD um Klimaanpassung und auch Naturschutz. Das ist ja jetzt nicht ein Riesenwurf, um die Klimakrise zu bekämpfen, ne? Das ist ja nochmal ein anderer Themenbereich eigentlich.
Absolut. Geht auch oft immer durcheinander. Gut, dass wir hier nochmal den Punkt machen. Es ist aber natürlich nicht so, dass die Bundesregierung jetzt nichts zum Klimaschutz macht. Da gibt es ja ein großes Klimaschutzprogramm. Das ist auch im Frühjahr nochmal neu verabschiedet worden mit Blick auf die nächsten 4 Jahre, also für die Regierungszeit jetzt. Da passiert auch eine ganze Menge, aber da passiert eigentlich auch zu wenig. Worum geht es beim Klimaschutz? Letztlich ganz banal. Es geht halt darum, klimaneutral zu werden, sprich die Emissionen zu senken, die Treibhausgasausstöße zu reduzieren in allen möglichen Bereichen. Das macht man in der Energiewende, mehr erneuerbare Energien zum Beispiel, das Elektroautoprogramm, solche Dinge. Aber alles das, was die Bundesregierung sich da vorgenommen hat oder auch schon tut, sagen Experten, es reicht eigentlich nicht aus. Das muss man ehrlicherweise schon auch sagen. Und interessant finde ich, und da kommen wir dann wieder zu unserem eigentlichen Thema Klimaanpassung, der natürliche Klimaschutz, der steht sowohl im Klimaschutzprogramm drin, als auch, ist ja eigentlich eine Anpassungsmaßnahme. Es geht darum, eben Wälder so zu renaturieren oder auch Moore wieder zu vernässen, damit die Wasser halten können in ihrer Landschaft. Und damit ist es eine Klimaanpassung, weil sie können bei Starkregen helfen, weil die können das ganz schön aufsaugen. Dann halten sie es aber und wenn es trocken ist, dann ist es trotzdem noch feucht. Gleichzeitig speichern die aber wahnsinnig viel CO2 und helfen eben auch beim Klimaschutz. Also ist eine Win-Win-Situation.
Jetzt sind die Reaktionen auf diese Vorschläge sehr unterschiedlich ausgefallen. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was sagen die anderen Parteien?
Also wir fangen mal mit dem Koalitionspartner an, denn der ist ja durchaus essentiell in dieser ganzen Geschichte.
Kann man sagen, ja, wenn er da ist.
Wenn er da ist, genau. Also vergangene Woche war es noch eine harte Ablehnung. Inzwischen heißt es, wir haben Fragen, da müssen wir doch erstmal genau hingucken, lassen wir uns das mal prüfen. Und eigentlich machen wir doch schon eine ganze Menge. Das sind so die Argumente, die kommen. Und das, was eigentlich Bauchschmerzen verursacht bei der Union, ist natürlich ganz klar, man müsste das Grundgesetz ändern. Dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und ja, dann müssten natürlich zum Beispiel die Linken mit dabei sein und mit der Linksfraktion da sich zu einigen. Bauchschmerzen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich eben, ja, wir gehen, also der Bund würde eine Finanzierungsverpflichtung eingehen, eben die Kohle rüberschieben müssen. Und da hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Lust drauf.
Aber zumindest nimmst du ein wenig mehr Gesprächsbereitschaft wahr jetzt.
Ja, weil ich glaube auch, dass dieser Druck und auch einfach die Bilder, die wir jetzt jeden Tag sehen und seit Wochen, da kann man natürlich jetzt nicht so tun, als ob das kein Thema ist.
Ja, spätestens seit die Waldbrände in Deutschland oder an deutschen Grenzen sind, ne, ist ja dann auch wirklich so die Frage, okay, können wir es jetzt noch ignorieren?
Absolut, absolut. Mhm. Und interessant ist auch, wenn man auf die Opposition guckt, weil 2/3 mehr, man braucht ja die Opposition. Ja. Die Grünen und die Linken haben gesagt, begrüßen wir, finden wir grundsätzlich gut, lasst uns drüber reden. Wir würden dann natürlich gerne mitreden, was da so alles drinsteht. Und interessanterweise auch die AfD hat geantwortet und hat gesagt, ja, lehnen wir jetzt grundsätzlich nicht ab.
Das heißt, wie realistisch wäre das, dass die Vorschläge durchkommen, vor allem eben eine Grundgesetzänderung? Wie schätzt du das gerade ein?
Also das ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Und im Moment sehe ich da sehr große Hürden, keine Frage. Jetzt kommt so ein bisschen drauf an, wie lange ist der Atem der SPD, wie glaubwürdig ist es und wie ernst meint sie das auch. Ich glaube, der Bundesumweltminister meint es schon durchaus ernst, aber er meint viele Dinge ernst und steht oft allein auf weiter Flur in dieser Bundesregierung mit seinen Vorhaben. Das muss man schon auch ehrlicherweise sagen.
Jetzt gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass die SPD auch nicht so richtig konsistent ist in ihrem Ganzen da. Also Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil hat ja vor kurzem erst noch dafür gesorgt, dass Gelder aus dem Klima- und Transformationsfonds anders genutzt werden können, um Haushaltslücken zu stopfen. Also da ist jetzt auch nicht eine komplett einheitliche SPD-Linie zu erkennen in der Vergangenheit, oder?
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Also
ich zitiere an der Stelle Katharina Dröge, Co-Fraktionschefin der Grünen, die Deutschlandfunk gesagt hat, findet sie ein bisschen scheinheilig. Und ja, also es ist so, dass gerade im entstehenden Haushaltsentwurf, der für das nächste Jahr dann da ist, ist aus dem eben Klima- und Transformationsfonds sind 2,7 Milliarden Euro verschoben worden in andere Töpfe, wo man es halt gerade brauchen kann. Und interessant ist, das soll jetzt nicht einmal passieren, so steht es im Entwurf des Haushalts, sondern das soll jedes Jahr neu passieren, dass man dann sagt, ja, wie viel brauchen wir denn dieses Jahr? Ich spitze mal ein bisschen zu und greifen in die Kiste. Und wenn das tatsächlich jetzt umgesetzt würde, wäre das natürlich wirklich total unglaubwürdig. Und da interessanter kleiner Aspekt, der umweltpolitische Sprecher der CDU hat dazu im Deutschlandfunk gesagt, ja, da könnte doch Lars Klingbeil jetzt diese knapp 3 Milliarden Euro nehmen, um für Klimaanpassung das Geld auszugeben. Da wäre dann noch die Frage, wo kann man das in welchen Förderprogrammen überhaupt ausgeben? Aber da ist also durchaus Bewegung drin. Das wird, glaube ich, in den Haushaltsverhandlungen nicht so bleiben können.
Das heißt, die finden ja dann nach der Sommerpause statt, im Herbst. Und da gucken wir dann mal, wie es am Ende dann im Haushalt final aussieht. Hast du jetzt insgesamt gerade den Eindruck, dass langsam doch irgendwie vielleicht ein Umdenken stattfindet in dieser Bundesregierung, dass das gerade wirklich ein Wendepunkt vielleicht auch ist, Klimaanpassungsmaßnahmen ernst zu nehmen, Klimaschutz auch ernster zu nehmen? Oder ist das im Oktober, wenn es nicht mehr so heiß ist, hoffentlich wieder vergessen?
Ich fürchte, dass das ein bisschen passieren könnte. Im Moment ist es eben tatsächlich am Koalitionspartner SPD, ob die da eben diesen langen Atem bewahren. Aber klar, wenn wir jetzt erstmal 3 Landtagswahlen hinter uns haben, dann werden andere Themen wieder ganz nach oben auf die 1 kommen. Und da geht es dann eben darum, schafft man das wieder nach vorne zu holen und eben nicht zu vergessen und dann im nächsten Sommer wieder ganz überrascht zu sein.
Dass Klima- und Hitzeschutz in der Prio immer wieder auch nach unten rutschen. Dieses Gefühl hat Betty aus Rötchen jedenfalls. Ich habe sie gefragt, wie sie gerade auf die politischen EntscheiderInnen bei dem Thema schaut.
Ich habe da eine große Wut. Das war, glaube ich, auch Teil meines Schreiens am Freitag im Auto, als ich nach Hause gefahren bin. Das ist so eine Verzweiflung, die, glaube ich, viele teilen. Das macht mich auch super emotional, ist, dass ja, weltweit ja Regierungen nicht Notfallmaßnahmen ergreifen, um unseren Planeten irgendwie noch zu retten und zu schützen und die Klimakatastrophe einzudämmen. Das heißt, nö, also weder unsere Politik noch weltweit oder EU, wie auch immer, habe ich irgendein Vertrauen gerade drin, dass da wirklich Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer Änderung führen.
Das klingt jetzt erstmal ziemlich hoffnungslos. Betty sagt aber, sie hat durchaus noch Hoffnung. Sie hofft, dass irgendwann doch immer mehr Menschen begreifen, wie akut die Klimakrise ist. Und auch im Kleinen was tun. Die Natur schützen. Das, sagt sie, sei auf jeden Fall ihr ganz persönlicher Weg.
Ja, auf jeden Fall. Das ist Teil auch meiner Arbeit, dass ich Naturverbindung vermitteln möchte. Und sobald man mit Natur verbunden ist und dieses Gefühl auch in sich trägt, dann kann man, glaube ich, gar nicht mehr anders, als zu versuchen, das auch zu schützen und den eigenen Beitrag zu leisten. Und der kann ja ganz unterschiedlich sein. Ne? Und das kann ja jeder im Kleinen für sich machen. Ich habe beschlossen, das als Wildnispädagogin zu tun und Menschen so meine Sicht auf die Natur und die Tierwelt und alles, was es mitbringt, zu zeigen und dadurch die Begeisterung zu wecken.
Das war Unboxing News für heute. Schickt die Folge gerne an andere, die sie auch hören sollten. Abonniert den Podcast, lasst uns eine Bewertung da. Da freuen wir uns. Das Team dieser Folge, Till Opitz, Justus Wolters, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.